Wir bleiben am Schwerpunkt des Wachstums dran und wir verlagern ihn so ein klein wenig in die Richtung dahin, dass wir brennen wollen, das ist unser Schlagwort oder unser Hauptsatz, brennen wollen in Leidenschaft für Jesus, um die Welt anzuzünden. Also alle sollen etwas von diesem Feuer der Leidenschaft für Jesus, das in dir lebt, abbekommen, in der Gemeinde und überhaupt außerhalb unserer Gemeinschaft. Auch die Menschen, die Gott noch nicht können, dürfen oder möchten angezündet werden, zumindest von Gott, auch wenn sie noch nichts davon wissen. Halleluja! Ja! diese Aussage, wir wollen brennen, um die Welt anzuzünden, fasst das zusammen, gut zusammen, dass wir uns als Leitungsteam wirklich wünschen. Wir möchten eine Gemeinde sein und wir wollen dahin wachsen, dass wir in einer Leidenschaft für Jesus brennen, die andere berührt. Sozusagen, dass der Funke überspringt. Ja, eine schöne Herausforderung. Und letzten Sonntag habe ich über einen ersten Wert gepredigt, den wir in Bezug auf Evangelisation in unseren Herzen verankern möchten. Und ich werde da weiter dranbleiben und komme zu einer Geschichte, die mich leidenschaftlich macht und die ich schon, ich weiß nicht, wie manchmal gelesen habe, aber es ist einfach hammermäßig, wenn man sie einmal filettiert, ausbeindelt, wenn man die Knochen darunter anschaut und so weiter. Da kommt schon Hammermäßiges dabei heraus und ich hoffe, es berührt auch euch, es weckt in euch auch eine Leidenschaft. Lukas 5, im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel steht diese Geschichte geschrieben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch mit mir auf. Lukas ist Matthäus, Markus, Lukas, das 3. Evangelium des Neuen Testaments. Findet ihr relativ schnell, wenn ihr das Neue Testament findet. Und dort im 5. Kapitel, im 12. Vers, ist nur ein Vers, zwei Verse, die diese Geschichte eigentlich umfasst. Es ist hammermäßig, in der Neues Leben-Übersetzung tönt das so. In einem der Dörfer begegnete Jesus einem Aussätzigen, dessen Krankheit schon weit fortgeschritten war. Als der Mann Jesus sah, warf er sich mit dem Gesicht vor ihm in den Staub und flehte ihn an, ihn zu heilen. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte den Mann. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen, die da unterschiedlich reden. Ich komme noch darauf, ich finde da die Elberfelder Übersetzung sehr gut, die das Wörtliche etwas herausholt, was in dem Text noch drinsteckt. Aber soweit einmal die Geschichte. Und jetzt filettieren wir sie mal ein wenig. Also das ist eine ganz kurze Episode auf der Durchreise durchs Land von Jesus. Und wir haben ganz kurz vorher die ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Die einfachen Leute, die er in seine Nachfolge geholt hat. Die er eingeladen hat, mit ihm unterwegs zu sein und denen er das, was er zu geben hat, der ganzen Welt zu geben hat, denen er es in erster Linie einmal auch erklärte in vielen Dingen. Also er hatte die ersten Jünger um sich geschart und dann kommt diese Geschichte und kurz danach kommt die vom letzten Sonntag mit den vier Männern, den vier Freunden, die den Lahmen durchs Dach herablassen. Und man entdeckt jetzt eigentlich im Ablauf, im chronologischen Ablauf, überall entdeckt man genau solche Ereignisse, wie sie hier sind. Da kommen Menschen zu Jesus, die in einer Situation sind, die erleben was, die werden verändert und dann zieht Jesus wieder weiter. So geht das die ganze Zeit durchs Evangelium hindurch. Und andauernd macht Jesus in diesen Situationen Folgendes. Er sticht andauernd in das menschlich-religiöse, kulturelle und gesetzliche Denken der Leute mitten hinein. Mitten in diese Wespennester sticht er hinein mit seinem Sein und Handeln und Reden. Ich möchte euch das erklären. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was Aussatz ist. Es ist ein Oberbegriff für relativ viele Dinge, die einem treffen können. Aber in der Hauptsache sprach die Bibel von dieser Krankheit, die sich an der Haut zeigt, die sich auch an Kleidern zeigen kann, die sich an Häusern zeigen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es jemals gelesen habt, aber ein Haus kann Aussatz haben. Steht in der Bibel. Es gab genaue Anweisungen dafür, was man mit einem Haus, das Aussatz hat, tun soll. Und im Allgemeinen könnte man sagen Lepra. Wir können es ungefähr mit dem gleichsetzen vom Krankheitsbild her. Lepra. Was heißt das? Das heißt, wenn wir das genau anschauen wollen, dass er etwas vom Schlimmsten hatte, dieser Mann, das man überhaupt haben kann. Also ich denke, wir alle, wir wissen, was Leid bedeutet. Irgendwie waren wir alle schon in Berührung mit Leid. Entweder ganz persönlich oder in der Familie, in der Verwandtschaft oder irgendwo in Kontakt gekommen durch einen Zufall mit Leid. Wir wissen, wie schmerzhaft es ist, wenn man jemanden verliert, den man liebt, weil er alt geworden ist und gestorben ist. Wir wissen, wie schmerzhaft es ist, wenn Menschen sich scheiden lassen für die ganze Familie. Wir kennen Leid, auch so simples Leid wie ein schönes Auto, das man verschrotten muss, weil man in einem Pfosten gefahren ist damit. Und da kommt noch einiges Folgeleid dazu, wenn man kein Geld hat, um ein neues zu kaufen oder eine Okkasion. Wir kennen alle Formen von Leid. Und auch eine von den schlimmsten Formen ist, wenn jemand im Umfeld Krebs hat, die Diagnose, und dann steht man da. Und man erlebt das mit und einem sind irgendwie wie die Hände gebunden. Man spürt schon auch, währenddem wir sehr gut haben, was Leid bedeuten kann. Und wenn man jetzt diesen Mann hier anschaut, wenn man sagen möchte, in was für einem Leid der steckt, dann könnt ihr all die Dinge zusammennehmen, die ich gerade gesagt habe. Der hatte was vom schlimmsten Leid, das es nur geben kann. Gerade auch zu dieser Zeit. Den Aussatz nannte man damals den Tyrannen aller Krankheiten. Und das war nicht nur eine körperliche Katastrophe, sondern es war auch eine soziale und eine religiöse Katastrophe, die diesen Mann getroffen hat. Körperlich bedeutete das für ihn so weiße Blasen am Körper zu bekommen, Blattern, Blasen, die, in denen das Fleisch zernagt wird, Stück für Stück, man verfault, bei lebendigem Leibe. Und das fängt an einem kleinen Fleck an und es breitet sich aus über den ganzen Körper. Das sind Schmerzen damit verbunden, die unfassbar sind. Unfassbar. Und du kannst zuschauen, wie es vielleicht da beginnt und du hoffst, es geht nicht darüber und nicht da, aber es geht. Die Folge von dem ist, dass es letztlich auch auf die Knochen geht und Fieberschübe kommen und am Ende ist garantiert der Tod. War nicht heilbar. Dieser Mann wusste vom ersten Moment an, ich bin eigentlich dem Tod geweiht. Das geht nicht lange und ich falle wirklich, das Fleisch fällt von den Knochen. Und Lukas, der Arzt, der jetzt im Elberfelder Text ein wenig konkreter noch rüberkommt, der als Arzt diesen Ausdruck verwendet, der Mann ist voller Aussatz. Hier in der Neuen Leben-Übersetzung ist es schon übertragen, was es bedeutet. Er war im Endstadium, das ist ein ärztlicher Ausdruck. Der Mann war im Endstadium dieser Krankheit. Es war nicht mehr lange, dann würde er sterben. Das ist mal das Körperliche. Aber das ist nur eine Sache. Das gab eine soziale Katastrophe. Wisst ihr, was geschah damals, wenn jemand Aussatz hatte, wenn das festgestellt wurde bei jemandem, dann hat man ihn sofort abgesondert. Eine verheiratete Frau, ein verheirateter Mann, irgendein Kind in der Familie, das so eine Krankheit hatte, musste sofort die ganze Familie verlassen, die ganze Gemeinschaft des Dorfes, der Stadt verlassen. Sie wurden ausgeschlossen, ausgegrenzt, sie durften nie mehr zurückkehren, außer sie würden geheilt. Und der Priester hat bestätigt, dass sie geheilt sind. Aber der Schnitt, der sich da vollzog, war sowas von horrormäßig. Keine Umarmungen mehr, keine liebe Frau mehr, keine lieben Kinder mehr, die ich drücken kann, niemand mehr, keine Berührungen mehr. Die mussten sich eine Glatze scheren. Die durften keinen Umgang mit gesunden Menschen haben. Die mussten sich eine Glatze scheren, damit man es an ihnen sieht. Und wenn dann jemand sich näherte, einem Aussätzigen, dann musste der Aussätzige warnen, nicht nur mit der Glatze, sondern der musste sich die Kleider zerreißen und schreien, unrein, 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 unrein. So wie ein Alarm, der losgeht. Möp, möp, möp. Darfst dich nicht nähern. Stellt euch mal das vor. Du bist dem Tod geweiht, du lebst unter Schmerzen, du bist abgeschnitten von allen Lieben und dann musst du dich noch outen und schreien, unrein, unrein, unrein. Furchtbar. Wenn man außerhalb der Gemeinschaft dann lebte, die lebten dann so zusammen in Gruppen, die gleiche Krankheit hatten, dann brachten einem vielleicht die Verwandten oder Freunde aus dem Dorf, brachten einem an einem Platz Essen hin und Kleider und verschwanden wieder. Das Brutale war, dass wenn sich ein solcher einmal vor Sehnsucht in ein Dorf verirren würde, wisst ihr, was sofort getan werden musste? Steinigung. So früh als möglich wurde so einer abgefangen oder so eine und sie wurde zu Tode gesteinigt. Und jetzt kommt langsam hervor, was das hier bedeutete, dass da ein Aussätziger bei Jesus ist. Keine Ahnung, wie es der dahin geschafft hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass da schon einige die Steine in der Hand hielten. Dann gab es die religiöse Katastrophe, die noch darin steckt. Alle drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, die sprechen in ihrem Text davon, dass er sagte, wenn du willst, kannst du mich reinigen, sagte er zu Jesus. Reinigen, das ist kein Zufall, dass dieses Wort da steht, weil als Ausdruck von Sünde wurde vielfach Aussatz gesehen. Diese Menschen waren unrein, weil sie gesündigt hatten. Deshalb bestrafte sie Gott. Und ein Teil der Bestrafung konnte Aussatz sein. Aus religiöser Sicht waren diese Menschen unrein, auch verurteilt von Gott her. Lepra war Unreinheit nach dem Gesetz Gottes im höchsten Ausmaß. Könnt ihr 3. Mose 13 nachlesen. Jede geistliche oder gesetzliche Unreinheit wurde von der Unreinheit, die im Aussatz drinsteckte, im Denken der Menschen, übertroffen. Es gab kein deutlicheres Signal für die Menschen, dass ein Mensch verworfen ist von Gott und gestraft ist von Gott, als wenn er Aussatz hatte. Der war von Gott verflucht. Denn erwartet nicht nur ein schreckliches Leben und Lebensende, sondern es war völlig klar, für den war nur die Hölle der einzige Gang dorthin. Und es ist schon eine krasse Situation. Der total Unreine, der schon rein vom Anblick her, wahrscheinlich auch vom Geruch her, verurteilt war und schrecklich wirkte, der schon sozial ausgeschlossen war, mit dem man auf gar keinen Fall auch religiös nur irgendwas zu tun haben wollte. Dieser Mann drängte sich irgendwie zu Jesus. kam in seine Nähe und spricht ihn auch noch an. Wisst ihr, die Juden damals dachten, wenn einer in unsere Nähe kommt, sind wir alle auch unrein in Gottes Augen. Panik, vor allem bei den gesetzestreuen, frommen Juden. Und dann, ich weiß nicht, könnt ihr euch da hineinfühlen? Was macht Jesus? Ja, wir können ja sagen, ja, wir wissen es, wir haben ja die Bibel gelesen, oder? Wir wissen es ja, Jesus muss ja so reagieren. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Jesus handelt hier vor den Augen, vor all den Menschen, die zum Teil mit guten Gedanken ihm gegenüberstanden, die mit guten Erwartungen da waren, aber auch vor denen, die nur darauf warteten, dass er einen Fehler machte, vor denen, die jede Bewegung beobachteten und mit dem Gesetz verglichen und sagen, ist das gut, kann das der Messias sein? Vor denen steht er da und sagt mit ausgestreckter Hand, ich will, sei gereinigt. Wir können es nicht erfassen. Was für eine unfassbare Sache Jesus da tat. Jesus hatte absolut keine Berührungsangst. Ja, wir können ja auch locker sagen, war ja Jesus, oder? Hey Leute, nein, so einfach ist es nicht. Jesus hatte keine Angst vor Ansteckung. Jesus hatte keine Angst vor Verunreinigung. Der Vater muss ihm gesagt haben, drück ihn. Ich will ihn heilen. Ich will ihn reinmachen. Sonst hätte Jesus das nicht getan. Versteht ihr warum? Weil Jesus nur getan hat, was der Vater ihm durch den Heiligen Geist gesagt hat, was er tun soll. Und das Wort, das die drei Evangelisten hier auch wieder benutzen, Matthäus und Lukas, bei der ausgestreckten Hand, bei dem berührte ihn, ist eigentlich ein Wort, das Umarmen, Umschließen einschließt, nicht nur einfach berühren, so mit dem Fingergüpfi. So. Ich glaube, Jesus hätte nicht einmal etwas sagen müssen. Ich glaube, Jesus, der Herr, hätte nur denken müssen, er sei geheilt, er sei rein. Aber er demonstriert in einer Art und Weise, was in seinem und in seinem Vaters Herz und im Heiligen Geist drinsteckt, in einer außergewöhnlichen, schier undenkbaren, schrecklichen für die frommen Juden Art und Weise demonstriert er etwas, was für mich ein wesentliches Thema ist, wenn wir brennen wollen voll Leidenschaft zu Gott, wenn wir Menschen anzünden wollen mit diesem Feuer. Er demonstriert etwas, nämlich ich nehme dich ganz und gar an. Er umschließt ihn, er berührt ihn so intensiv, wie man jemanden nur berühren kann. Er verunreinigt sich eigentlich kultisch, gesetzlich gesehen, in der äußersten Art und Weise. Aber er sagt es mir völlig egal. Er sagt es nicht mit Worten, er sagt es mit seiner Art. Er sagt es mit seiner Haltung, die in dem ganzen Handeln zum Ausdruck kommt. Wirklich, was Jesus da tat, verstieß gegen alles. Und wir lieben ja diesen Jesus auch deswegen, oder? Aber wehe, jemand unter uns verstößt mal gegen unsere Normen. Oi, dann werden wir aber gesehen, was da geht. Wisst ihr, ich kann nicht einmal wütend sein über uns selbst, wenn wir in dieses selben Muster hineinfallen, wie die gesetzestreuen Menschen damals, weil wir auch Menschen sind. Und wir sind nicht besser als die Leute. Wir müssen uns vor demselben hüten und wir brauchen dieselbe Haltung, die Jesus hatte. Und wir müssen da hineinwachsen. Die müssen wir packen, halten, vertiefen, verwurzeln lassen. Wir kämpfen denselben Kampf, weil wir Menschen sind. Aber wir müssen dazu stehen, wo wir sagen, so und so muss es laufen, sonst ist es nicht gut. Und dann möglicherweise Jesus damit ausschließen, der sagt, hey, ich habe einfach Erbarmen mit diesem Menschen. Und jetzt drücke ihn bitte schön für mich. Kann ihn nicht drücken, du bist dran. Wir müssen uns immer wieder prüfen, ob wir da auf Wegen sind, die einfach festgefahren sind. Auch ich. Eieiei. Was habe ich schon für Zeugs gesehen, was der Heilige Geist tut? Und ich habe mich gefragt, kann das der Heilige Geist sein? Ich habe schon gefragt, ist das Gott, der hier wirkt? Weil es da in dieses Kästchen da oben nicht reingepasst hat. Und das hier hat definitiv nicht in das Kästchen von denen da oben gepasst. Und wir sagen heute, so locker ist doch völlig logisch, oder? Aber ich komme schon noch darauf, ich fordere euch schon noch heraus. Jesus demonstriert, wozu er gesandt wurde. Jesus zeigt, was sich der Vater wirklich von uns wünscht. Wisst ihr noch, was das größte Gebot ist? Was Jesus gesagt hat auf diese Frage. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit ganzer Hingabe. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und es heißt, in diesen beiden Geboten ist alles umschlossen, was wir tun oder lassen sollen. Alles. Alles, was das Gesetz und die Propheten sagt, ist darin enthalten. Jesus hat es gemacht. Er hat den Vater geliebt von ganzem Herzen und den Mitmenschen. Er hat den Aussätzigen geliebt. Seinen Mitmenschen wie sich selbst. Keiner wünscht sich Aussatz, also heilig dich. Ich wünsche mir keinen Aussatz, du sollst rein sein. Oh Mann, Liebe statt Verurteilung, was für eine alte Message. Und wir kauen immer noch daran. Liebe statt Steinigung, Liebe anstatt ignorieren, ablehnen, vergessen, wegschicken. Und das hat Jesus andauernd vorgelebt. Das Herz des Vaters, das sagt, ich liebe alle Menschen. Und deshalb haben die Religiösen ihn ans Kreuz genagelt. Jesus ekelt sich nicht vor unseren Schwächen. Er ekelt sich nicht vor unserer Zerbrochenheit, er ekelt sich nicht vor unseren Grenzen. Wenn du zu ihm kommst, weil du entdeckt hast, du bist unrein, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Taten. Und du kommst zu ihm und sagst, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er wird immer sagen, ich will. Haut mich von den Socken. Dann nimmt er auch dich und mich in den Arm. Und wisst ihr, gerade in dem Punkt des religiösen Denkens, über Menschen, die unrein sind, laut dem Gesetz finde ich das ganz bemerkenswert, was auch in Gemeinden abgeht und vielleicht auch unter uns. Wie oft wagen es Menschen nicht mehr, in die Gemeinschaft mit Geschwistern zu kommen, in die Zellen, in den Gottesdienst, weil sie gesündigt haben. Oder weil sie das Leben nicht mehr im Griff haben. Weil sie eine Krise haben als Ehepaar oder als Familie. Wie viele wagen es dann, ausgerechnet dann, nicht mehr in die Gemeinschaft? Und da kommt der Feind so gerne und sagt, so locker und so gemein, ja bleib mal weg von der Gemeinde. Die sind so fromm, du bist so unrein. Die sind so viel besser als du. Was hast du dort zu suchen? Und so viele hören dem zu und geben dem Raum. es ist so traurig, wenn sich dann Leute aus der Gemeinschaft zurückziehen, dann ziehen sie sich oft eben auch gleichzeitig aus der Gemeinschaft mit Gott zurück. Dabei ist er da und sagt, ich will, komm zu mir. Es ist ja auch nicht einfach, mit Lepra in die Gemeinde zu kommen. Mit Lepra. Ja, mich würde interessieren, was abginge, wenn da an der Türe jemand käme, der Lepra hat. Ob dann da einer säße und rundherum wäre, wäre ein weites Feld. Aber wisst ihr, es ist auch nicht leicht, der zu sein, der gescheitert ist. Es ist nicht leicht, der zu sein, der zugibt, ich habe gesündigt, ich schaffe es nicht alleine. Vor allem in einer Gesellschaft wie der unsrigen, wo wir es alle können. Wir alle wissen, wie es funktioniert, wie es sein sollte und so weiter. Und wir haben ja alle Werkzeuge. Es ist so schwierig für Menschen manchmal in unserer Mitte durchzuhalten, die wirklich wie mit Lepra belegt sind in ihrem persönlichen Leben. Und ich möchte, dass wir diesem Denken keinen Boden geben, das damals herrschte. Wir wollen dem Denken, dass der, der gesündigt hat, dass der, der leidet, dass die, die eine Krise in der Ehe haben, dass die ja selber schuld sind. Diesem Denken möchte ich, dass wir keine Nahrung geben. Keine Verurteilung. Und wir können das. Wir können nicht verachten. Wir können darin leben lernen, dass wir dem anderen so begegnen, als sei er rein. Weil eigentlich ist es ja auch so, dass in Gottes Augen auch der Christ, der gesündigt hat, schon wieder durchs Blut Jesu bedeckt ist und schon Reinigung erlebt hat. Dem klebt die Backe, die Sünde nicht an der Backe bis ans Lebensende, sondern er wird ständig gereinigt durch das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat. Und die Bibel sagt uns, ganz klar, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung kann uns jemals von Gottes Liebe trennen, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 8, Vers 39. Leute, wir verachten einander nicht. Wenn du geistliche Lepra hast, du bist willkommen. Wir können lieben lernen. Weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Die Frage ist nur, wem geben wir Raum? Geben wir dem Geist den Raum? Oder geben wir unserem menschlichen Denken den Raum? Es ist so schön, einander verurteilen zu können, oder? Ja, jemand schüttelt den Kopf, Halleluja, Friede, Dankeschön. Aber es, die Welt funktioniert doch so. Ich mache den fertig mit Worten, Gedanken, damit ich mich besser fühle, weil ich eigentlich auch so ein schlechter Kerl bin. Aber damit ich mich besser fühle, mache ich den oder die runter. Aber als Christ haben wir doch das nicht nötig. Leute, wir sind die Herrlichsten, die Heiligsten, die Wunderbarsten, die Privilegiertesten, die Gesegnetsten, die geliebtesten Menschen, die es überhaupt gibt. Wir haben es doch nicht nötig, uns auf die Kosten anderer über sie lustig zu machen oder aufzubauen. Gott möchte, dass wir die verlorenen und die gefallenen Kinder Gottes annehmen. Ich glaube, das möchte uns die Geschichte klar machen. Dass Jesus diesen Leprakranken berührt, zeigt, was für eine Herzenshaltung er weitergeben möchte, und er hat ja ein Beispiel gegeben, dem wir folgen sollen. Wir sollen Menschen mit dem Herzen und den Armen umarmen, egal wer sie sind und wie sie leben. Jesus geht hin, der würde heute den Esoteriker umarmen, den New Ager knuddeln, den Homosexuellen drücken, er würde den AIDS-Kranken drücken, er würde die Prostituierte umarmen, er würde den Ehebrecher oder die Ehebrecherin umarmen. Er zeigt es in seinem Wort, in seinem Handeln die ganze Zeit. Ich habe Erbarmen. Nur mit einer Gruppe Leute hat er echt Probleme. Mit denen, die sagten, ich bin gerecht. Alle anderen sind ungerecht. Und niemand hat gesagt, dass wir plopp, das einfach so können. Ja, wir beten ein wenig um den Heiligen Geist, fühlen uns gut, eine gute Worship-Zeit, dann spacen wir ab, und dann gehen wir raus und dann knuddeln wir auch alle. Das funktioniert tatsächlich, bei einigen funktioniert das. Aber viele, viele arbeiten daran und beten und ringen darum, ganz persönlich. Und sagen, Gott, deine Liebe ist ausgegossen, aber ich spüre sie nicht. Oder ich ekel mich vor dem, hilf mir. Gott hat damit kein Problem. Das Einzige, womit er ein Problem hat, ist dein Herz, das gar nicht will. Das sich weiterhin über die anderen erhebt und stur bleibt. Damit hat Gott ein Problem. Dort hinein kann er nichts legen. Keine Kraft, keine Veränderung, kein Segen, der durchbricht. Und das und daran, danach die anderen berührt. Ich finde es eine geniale Geschichte. Und wenn wir an diesem Thema dran sind, vom Leidenschaft haben für Jesus, müssen wir den ersten Teil anschauen und uns berühren lassen davon, dass wir selber auch gemeint sind. Wir werden von Jesus gereinigt. Wir sind angenommen. Uns berührt er. Er lehnt uns nicht ab. Er schämt sich nicht für uns, weil er total voller Erbarmen und Gnade für uns ist. So verrückt, wie es manchmal wirkt und tönt bei dieser großen Gruppe von seinen Kindern oder seinem Leib. Da sind schon die komischsten, schrägsten und verrücktesten und auch tiefsten Sünder darunter. Aber es ist nun mal einfach so. Gottes Herz ist so uns gegenüber. Und wenn wir etwas tun als Christen, ist es ja bei Jesus ständig abkupfern. Wir wollen werden wie er. Wir wollen es ihm nachmachen. Das ist der zweite Teil der Geschichte, fordert uns auf, aus Leidenschaft, leidenschaftlicher Liebe zu Gott, für die Liebe, die er uns gegeben hat, eine Reaktion zu geben und die Menschen, die er so liebt, genauso zu lieben wie er. Und ich bin überzeugt davon, wir müssten eigentlich gar nicht viel mehr über Evangelisation sagen. Wenn wir das verinnerlichen, gewinnen wir als Gemeinde zueinander und nach außen unglaublich viel Kraft. Wir setzen Leute unter uns frei, die sich so schämen, die sich so nicht getrauen zu sagen, wo sie gefallen sind, weil sie Angst haben, dass sie sich eine Glatze scheren müssen und herumlaufen müssen mit zerrissenen Kleidern und schreien müssen, unrein, unrein, unrein. Und das mag keiner. Versteht mich richtig. Ich glaube, ihr wisst schon, wie ich meine. Es geht nicht darum, die Sünde einfach zu tolerieren und sie als ein kleines Unfällchen anzuschauen. Das ist sie nicht. Aber es ist Gnade da, es ist Gnade da, es ist Gnade da, es ist Befreiung da, es ist Sieg möglich, es ist Wachstum, es ist Veränderung möglich. Leute, wenn wir nur beim Lepra stehen bleiben und unser Auge fixieren darauf, auf die Krankheit, haben wir den Blick auf die Erlösung verloren. Wir haben keine gute Botschaft zu bringen. Dabei haben wir die beste, die es gibt. So, ich wünsche uns, dass uns Gott darin berührt und dass wir es lernen und ja, umsetzen können, wie Jesus Menschen anzunehmen aus unserer eigenen Mitte oder auch aus unserem Umfeld und sie berühren können mit dieser Liebe, mit der Leidenschaft, die wir für Gott haben. Amen.